Soll ich vielleicht TeamSpeak schnell updaten? Das hat man noch Update am Boden.
Bei TeamSpeak ist immer schwierig mit der Aussage, es kann nicht schlimmer werden.
Deswegen setzen wir diese Software ein. Nobody ever got fired for using TeamSpeak. Tu die Oma mal winken.
Oma lieber die Möhrchen.
Möhrchen aus dem Glas. Ja, wenn wir so weitermachen, dann bin ich nicht mehr sendefähig. Helge Schneider ist wirklich nicht gut für meine Ernsthaftigkeit. Das führt zu großer Albernheit und die geht dann stundenlang nicht mehr weg.
Ich kann mich dran erinnern, unsere Folge gegen Weihnachten war davon durchaus dominiert. Wir fangen jetzt an.
Ja, Papa.
Ja, genau. Wir drehen gleich um und fahren nach Hause. So. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu Technik, Folge 184. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack.
Hi.
Und die Anna Lach.
Hallo.
Hallo Internet. Ja, wir dachten da so mit irgendwie 3 Cohorts anstatt 2, haben wir jetzt noch mehr Flexibilität beim Aufnahmedatum? Ja, nee. Ging dann irgendwie doch nicht so auf und wir könnten damit irgendwie 2 Wochen Verspätung heute erst wieder da, aber...
Engstelle detected. Okay. Name Marius Quabeck.
Das, ja gut.
Nein, das ist nicht fair, Peter.
Okay.
Ja doch, theoretisch lag es an mir, dass wir absagen mussten, weil ich war auf Deutschlandtour, aber da kommen wir gleich
zu. Die große Marius Quabeck Deutschlandtour.
Das hätte ich dann gerne für meinen Teil gleich nochmal mit Echo, aber lass erstmal Anna. Anna, was hast du gemacht seit der letzten Folge?
Ah, ich habe mich über Apple iCloud geärgert, weil sie nicht RFC-konform sind. Goddammit.
Nicht was konform?
Die IMAP RFC. Muss ich gerade die Nummer raussuchen, aber die schreibt vor, wie so ein IMAP-Command ausschauen soll. Und Apple macht natürlich ihr eigenes Ding, klar, wie überall, wie bei Calendar, RFCs und so weiter. Ja, hat natürlich einen Upstream-Library-Workaround gebraucht. Jetzt hoffentlich machen wir damit nichts anderes kaputt mit dem Supposed Fix. Mal schauen.
Ja, Standards.
Wer braucht die schon?
Sind ja auch wie normale Regeln, keine Regel ohne Ausnahme. Und gerade große Player sind da ja, also die machen das ja gerne. Gmail macht kein richtiges IMAP, oder wie war das?
Das ist Gmail. Gmail macht kein richtiges IMAP. Microsoft sowieso nicht, Exchange ist horrible.
Ja, oder bei Webstandards früher mit dem Internet Explorer.
Insert XKCD, there are 15 concurrent standards meme.
Ich war im Urlaub. Ja, also ich habe dann, also in dem Urlaub halt nicht sonst so viel gemacht und ich hatte jetzt zuletzt noch ein bisschen, bin ja schon 2 Wochen zurück, Spaß mit Linux Mobile. Ich habe letzte Woche ein Video gemacht über Plasma Mobile 6. Das habe ich ein bisschen zu früh gemacht. Da waren noch ein paar Bugs drin. Das heißt, am Ende muss ich jetzt nochmal ein Follow-up machen. Naja, schauen wir mal, wann ich dazu komme. Und sonst habe ich angefangen, weil ich noch nicht genug zu tun habe, ein bisschen zu versuchen, zu Mobile Config Firefox was beizutragen. Das ist quasi so ein Set an Hacks, die quasi About Config verändern und User Chrome, CSS und so weiter nutzen, um eben so einen Desktop Firefox auf Mobilgeräten irgendwie zum ordentlichen Funktionieren zu überreden. Und da ist es einfach so, dass da das dadurch, dass sich Firefox ständig ändert, alle 4 Wochen neues Release, da einfach regelmäßig Anpassungen nötig sind. Und da ich dachte, das nächste LTS naht schon deutlich mehr, als es tut. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass es 125 wäre, es ist erst 128. Dachte mir, ich fange mal an mit so einer Serie und schreibe dann auch darüber, damit ich meine Gedanken irgendwie auch sortieren kann und fassen. Muss mal schauen, wie weit ich da komme. Also ein kleiner Merge-Request ist schon gemerged in dem Projekt, aber ja, schauen wir mal.
Nice.
Und Marius, was hast du gemacht? Du warst auf der großen Marius Quabeck Deutschland-Tour.
Wir haben bei der USBA die Eventreihe Osmex wiederbelebt, was für Open Source Marketing Exchange steht. Und da gab es in den, also ich glaube, 2000, Osmax, ja. Und da haben wir, glaube ich, seit letztes Mal, glaube ich, 2016 oder 2017 und dann ist das ein bisschen eingeschlafen und dieses Jahr haben wir sie wiederbelebt und haben das bei unserem Mitglied Suse austragen dürfen, und zwar in Nürnberg. Nürnberg ist sehr schön, das Büro und die Räume von Suse auch. Das Problem war, dass ich so genau am anderen Ende von Deutschland lebe. Und musste dann halt wirklich von oben einmal runterfahren und habe das halt dementsprechend zusammengelegt mit ein paar anderen Events und war dann, glaube ich, was war das? Nürnberg, Schöckingen, Köln, Aachen und dann irgendwie wieder hoch oder so. Also ich war ein bisschen unterwegs und habe dabei irgendwie dann, glaube ich, irgendwie, also da komme ich im MFG nochmal zu, einige Podcasts durchgehört. Aber ich durfte auf dem Open Source Marketing Exchange ein bisschen was zum Einsatz von ChatGPT im Marketing erzählen und außerdem ein paar Erfahrungswerte aus unserem Verband auf den Plattformen Twitter, LinkedIn und Mastodon und habe da ein paar Impulse zugemacht. Das war alles sehr schön. Wir hatten ungefähr 30 Leute und ich nehme an, ich weiß nicht, ob ich also spätestens nächstes Jahr wird es einen weiteren Osmix geben. Müssen noch schauen, bei welchem Mitglied wir den wieder dann veranstalten werden. Wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr. Wir haben noch im Verband einige Events dieses Jahr. Da berichtige ich dann noch von.
Osmix, das neue Tex-Mex.
Ja. Nee, aber es war sehr schön. Also wir hatten da wirklich dann 30 Marketeers und halt Content-Beauftragte von den ganzen Mitgliedern und Mitgliedsunternehmen von uns eben in einem Raum und die konnten sich dann halt alle schön miteinander austauschen und das hat sehr gut funktioniert. Also ich habe meine Impulse da auch sehr, sehr offen immer so vorbereitet und kam eigentlich nur immer so zwei Slides, bis der Raum dann schon wieder am Diskutieren war von der vorherigen Folie. Also das war alles sehr schön und interaktiv. Genauso wollten wir das haben. Dann kommen wir jetzt zum
Follow-up?
Ja.
Oder meinst du Feedback-Aufruf?
Feedback-Aufruf können wir am Ende nochmal machen. Ich habe auch gerade festgestellt, dass die Antworten, ich wollte eigentlich ein paar Sachen vom Mastodon vorlesen, aber die sind jetzt weg. Ich sehe nur noch meine Replies dazu. Ich sehe nicht mehr deren Posts. Ich weiß nicht warum. Das ist so ein bisschen doof. Ja, das lesen wir dann andermal vor, wenn ich es wieder finde. Ja, nee, das habe ich aber häufiger. Ich verliere auch DMs und so weiter nach irgendwie ein paar Wochen. Das ist so, ich weiß nicht, was ich da noch einstellen muss. Ich habe meine Instanz eigentlich so konfiguriert, dass die nichts wegschmeißen und vergisst. Und das sollte theoretisch, sobald ich das gecached habe, dann auch nicht mehr mit den Einstellungen zu tun haben von der Instanz des Absenders. Also, weiß ich nicht. Vielleicht weiß da ja jemand was. So, improvisiertes Feedback. Dann kommen wir zum Follow-up. Es gab ein ein KDE Mega Release Version 6, der uns auch dankenswerterweise, Grüße an Karl, auch schon ein paar Wochen im Voraus zur Verfügung gestellt wurde und auch die Artikel dazu. Und Peter hat den auch schon ausprobiert.
Ja, ich habe ihn tatsächlich erst heute Morgen ausprobiert, weil ich mir dachte, naja, ich muss das dann doch mal nutzen, jenseits von Mobilgeräten, also Plasma Mobile 6 hatte ich schon vorher ausprobiert. Ja, was heißt die 6? Die 6 steht einfach dafür, dass Plasma jetzt dann auf Qt6 aufbaut. Da hatten wir, glaube ich, auch mal drüber berichtet, dass irgendwann quasi End of Support von Q515 müsste es gewesen sein, war. Und dann quasi da die KDE-Leute quasi da auch selber zu beigetragen haben und das dann noch so mitmaintained haben, damit das da irgendwie weiterging, bis sie halt es geschafft haben, dann jetzt auf 6 zu gehen. Und ich habe jetzt schon irgendwie, da ich ja für linuxfornaps.org dann doch oft in Code-Repositories irgendwie rumschnüffel, schon lange Zeit immer gesehen, ja, okay, das hier wird portiert auf Frameworks 6 und dies da und jenes. Und dann gab es jetzt längere Zeit kein Release nach 5.27 und jetzt ist halt am 28. Februar, also so gerade eben noch im Februar, dann Plasma 6 rausgekommen. Mittlerweile gab es zwei kleine Bugfix-Releases. Mittlerweile sind wir bei 6.0.2. Und damit läuft das jetzt, Stand heute bei mir, heute einen ganzen Tag ohne Crashes und irgendwas. Also kann man verwenden. Ich habe das hier auf Arch Linux. Sonst ist es, glaube ich, auch noch nicht überall drin, in Alpine, SSN Edge und es kommt halt jetzt so nach und nach in die Distribution, also bei Fedora wird es in 40 drin sein, bei Kubuntu kommt es nicht in das nächste Großrelease, also in 24.04 wird es nicht drin sein, im LTS. Ich bin gespannt, wie die das dann machen, ob die dann dafür das 5er Release so lange am Leben halten wollen oder ob die dann doch irgendwann wechseln. Gut, nicht mein Problem. Dann natürlich ist es auch in KDE Neon, der Distro, mit dem man so Sachen ausprobieren kann. Einige Sachen sind natürlich klar, die jetzt immer kommen müssen, ja, ein neues Wallpaper und so, aber es gibt tatsächlich auch neben einfach jetzt neuen Frameworks, also Qt 6 ist mittlerweile schon bei 6.6, also das hat auch schon eine gewisse Reife, sage ich mal. Man kann jetzt dann, also daneben, dass jetzt Wayland Default ist in Plasma, gibt's so coole Sachen wie High Dynamic Range und man kann ICC-Profile setzen, also dann auch ordentliche Farben, wenn man halt dann die Hardware hat und das Profil dazu. Das Wallpaper finde ich im Dark Mode hübsch, sonst mal nicht so. Das Flannel Panel ist jetzt Floating standardmäßig, das heißt, es, wenn man jetzt nicht die Fenster maximiert, ja, schwebt das so frei über dem unteren Bildschirmrand. Insgesamt gibt es auch kein neues Theme. Also ich weiß nicht, wenn man sich vielleicht, die Älteren unter den Hörenden werden sich erinnern an die Wechsel von 3 auf 4 oder von 4 auf 5, wo dann neues, komplett neues Theme und eine komplett neue visuelle, ja, visuelles Erlebnis dazu kam. Das ist nicht so. Man hat quasi an Breeze festgehalten, aber es sehr stark überarbeitet, so dass es jetzt aufgeräumter und ich finde auch konsistenter wirkt. Gibt's auch so schöne Slider in dem Blogpost und sonst, ja, Settings sind ein bisschen aufgeräumter, das heißt, man findet jetzt, hat jetzt bessere Chancen, das zu finden, was man sucht in den Plasma Settings. Man kann wieder einen Cube machen, wenn man das will, also dass man so in so einem Würfel zwischen den virtuellen Workspaces wechselt. KRunner ist besser und so weiter. Und natürlich sind auch die ganzen Applikationen überarbeitet, die Frameworks darunter sind überarbeitet und so weiter. Es hat sich eine Menge getan und ist halt jetzt einfach auch, kann man mal so sagen, ja, Arbeit drin. Mal locker. Und damit sind natürlich dann auch ein paar Features dann noch mitgekommen hier und da. Ich werde jetzt nicht auf die einzelnen Applikationen im Detail eingehen. Ich glaube, das dauert zu lang. Aber da findet man auch was zu einer meiner Lieblingsapplikationen, Itinerary. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich das durchzulesen. So weiter. Fühlt sich wirklich für mich sehr solide an, ist natürlich aber auch gleichzeitig der Anfang einer Reise. Das heißt, ich denke, hier und da gibt's sicher noch Bugs. Dafür gibt's ja dann auch die Updates von This Week in KDE, was Nate Graham immer schreibt, jede Woche, wenn man der Sache genau folgen will, en Detail. Und sehr gelungenes Release.
Muss auch sagen, also gerade bei KDE Itinerary, das nimmt so langsam so Gestalt an, wo ich sage, oh, das könntest du eigentlich doch mal nutzen. Also das, ich erinnere mich da halt noch so an frühe Releases, wo so der Inhalt reingeknallt war und irgendjemand hat sich dann in 5 Minuten nochmal ums Design gekümmert, wie das angezeigt werden soll. Das ist hier jetzt nicht mehr der Fall. Das sieht wesentlich besser aus. Ich finde es auch immer noch interessant, dass sie sagen, dass sie den Settings-Dialog überarbeitet haben, aber ich finde das Fenster immer noch etwas...
Es überfordert einen immer noch. Ne? Aber schau dir die Settings unter macOS an oder unter Windows und bei GNOME geht's nur, weil die halt nicht so viele Settings haben, aber auch da kann man manchmal schon mal erstmal einen falschen Reiter klicken, bis man dann da landet, wo man hin will, also.
Das stimmt. Muss man auch gegenrechnen, dass ich an das ganze GNOME drücke, seit mittlerweile halt gewöhnt bin. Ich find's klasse, dass der Cube zurück ist. Ich glaube, das war vielen Leuten wichtig.
Ich habe ihn noch gar nicht genutzt, aber es gibt auch einen neuen Overview, also wenn man so auf dem Touchpad, was war das, 4 Finger nach oben wischt, dann kriegt man halt diese Standardübersicht, wo man dann seine ganzen Fensterchen so schön nebeneinander sieht mit Titeln und man kann dann auf den anderen Workspace auch komfortabel von da wechseln und sieht den nebenher und sieht, auf welchem Workspace man wie viel hat, kann welche hinzufügen und so weiter. Und der ist auch viel besser, also Das ist wirklich sehr schön. Ich freue mich, wenn ich das auch auf meinem MacBook laufen lassen kann, wenn es dann mal Fedora Asahi 40 gibt.
Ja, das war auch echt wichtig, weil das ist ja das Gleiche, was ich bei GNOME auch bemängel, dass mich diese Activities View einfach ankotzt, weil ich mir nichts gibt. Das finde ich hier wesentlich besser gelöst. Ich finde die beiden Wallpapers, sowohl im Light als auch im Dark Mode, finde ich schön. Ich habe am Anfang gedacht, dass die das so ähnlich wie unter macOS als dynamisches Wallpaper gemacht haben, aber es scheint tatsächlich einfach nur zwei Wallpapers zu sein, wenn ich das richtig sehe.
Ja.
Ein wichtiger Punkt, den sich hier auch zu Recht herausstellen, ist der HDR-Support. Was schon ein Thema ist, wo halt der Linux-Desktop gute 10 Jahre hinterherhinkt. Auch wenn es jetzt hier nur teilweise Support ist, der jetzt hier eingebaut wurde, ist das trotzdem für Gamer noch relevant, weil selbst wenn die sagen, also ich meine, das heutzutage das Argument zu bringen, dass man wegen Proton und dem ganzen anderen Kram nicht mehr zwingend an Windows gebunden ist, um das meiste seiner Spiele spielen zu können, das ist schon richtig. Andererseits hat man dann da Hardware rumstehen, für die man bezahlt hat, die was anzeigen könnte, was du unter dem Betriebssystem so gar nicht abrufen könntest. Von daher finde ich das einen sehr, sehr wichtigen Schritt. Auch gerade für den Bereich Content Creation. Das Beispiel Gaming ist jetzt hier halt ein bisschen einfacher zu erklären. Ja, aber das finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ich bin auch immer noch im Überlegen, was ich auf mein hier ausrangiertes MacBook drauf mache, wenn da das nächste LTS mal auf eine Ubuntu-Basis rauskommt. Vielleicht wird es dann vielleicht auch mal ein KDE-Release. Mal schauen.
Ja gut, da hast du dann aber noch 5.
Ja, das ist gerade auch so mein Problem.
Aber kannst natürlich auch sagen, obwohl, nee, auf ARM, KDE Neon, vergiss es.
Nein, ich meinte mein altes Intel-MacBook tatsächlich.
Ja, dann machst du einfach KDE Neon drauf.
Ja, ich will halt, weißt du, das Ding ist, das hole ich zweimal im Jahr aus dem Schrank, wenn irgendeine Platte sich weigert zu formatieren oder ich für irgendwas ein Tooling brauche oder sage, ich möchte mir jetzt nicht Python hier auf dem Mac nochmal irgendwie kompilieren oder sowas. Dann nehme ich dann, ja, bestimmt.
Ist echt harmlos, also es tut nicht weh.
Ich habe da leider sehr viel Gegenteiliges von gehört, aber das kann ich eigentlich spoilern, gegen Ende des Jahres oder Mitte bis Ende des Jahres kommt die Marius Talks Tech Interview-Serie raus und ich habe bereits eine Folge mit WimPress zu NixOS aufgenommen, habe mir auch ein bisschen die Sorge davon genommen, aber ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür, aber das ist ein anderer Punkt.
Der Installer ist total easy.
Nö, installiert kriege ich das auch, ich will das nur nicht betreiben.
Und das ist, du hast ja einen so einen Datei, da schreibst du Zeug rein und dann klappt's oder es klappt nicht. Copy-Paste, wie immer.
Okay. Hast du das produktiv bei irgendwas im Einsatz tatsächlich?
Ich habe das auf meinem Tablet. Und das ist ein Gerät mit viel zu wenig Speicher für NixOS. Deswegen habe ich mir ein Alias geschrieben, das heißt Tiny Update. Und das macht das Maximale an Garbage Collection und macht dann das Update.
Okay. Ich glaube, da müssen wir nochmal zu kommen.
Ja.
Anna, von deiner Seite aus irgendwelche Ambitionen zu NixOS oder auf einen Plasma 6 Release zu wechseln? Was fährst du eigentlich mittlerweile? Ist das GNOME oder ist das Plasma bei dir?
Nein, ich glaube GNOME. Aber ganz ehrlich, I'm a sucker for beautiful things. Und vom Design her unglaublich schön. Gefällt mir extrem gut. Das Wallpaper ist mir bei der FOSTEM schon aufgefallen. Ja, wirklich schön. Und vom ganzen UX und UI-Design, also ich bin ein großer Fan und hoffentlich kriege ich es mal hin, dass ich die Zeit finde, dass ich mal meinen Desktop wechsle. Ja, das wäre der Wunsch.
Abschließend würde ich gerne noch den Blogpost an sich loben. Release-Blogposts können sie tatsächlich sehr, sehr gut. Das war auch schon zu meiner Zeit, als ich das beim Nextdoor Marketing-Team noch mitverantwortlich für war, immer eine Referenz hochgehalten. Wie machen das denn andere und wie bereiten die gerade Inhalte auf? Und das ist sehr, sehr schön geworden, muss man sagen. Mhm. Peter hat jetzt gerade noch Plasma Mobile in die Kamera gehalten. Ist das da aktuell schon?
Ja. Das ist also auch dann jetzt mit den Patches, das hatte vorher halt zu dem Zeitpunkt, als ich letzte Woche mein Video gemacht habe, hatte es noch so Bugs, dass du das gedreht hast und dann war hier oben die Leiste nicht mehr da und so. Ja, also es ist halt, also es, auch das funktioniert besser, wobei ich festgestellt habe, Plasma Mobile, also wenn man jetzt nur ein Pinephone hat oder irgend so ein Chip mit so einem Smartphone mit so einem Snapdragon 410, da würde ich es nicht empfehlen, weil da fehlt irgendwie die Performance. Ich weiß nicht, vielleicht lässt sich das fixen, vielleicht nicht. Ja, da hast du dann einfach visuelle Glitches und so. Aber das kann einfach auch ein Grafiktreiber-Limitierung sein oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung.
Ist es ja meistens, ja. Cool. Dann lass uns doch zum nächsten Thema kommen. Ein Thema, was Teile des Internets auch sehr interessiert hat und was hitzig diskutiert wurde, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, teilweise jedenfalls. Und zwar bleibe ich quasi, Plasma Mobile ist sozusagen eine gute Überleitung. Plasma Mobile gibt unter anderem für Mobilgeräte in Post-Market OS, was auch ja meines Wissens das einzige mobile Smartphone-Betriebssystem ist, was Plasma 6 funktional ausliefert derzeit. Weil, naja, bei Debian malen die Bühnen langsamer und Arch, Linux Arm ist halt, da ist einfach das, ich weiß nicht, das dauert halt auch immer ein bisschen, weil es zu wenig Leute dran arbeiten. Und am 5. März haben die PostmarketOS-Leute einen Blogpost veröffentlicht, in dem sie ankündigen, dass sie Systemd zu PostmarketOS hinzufügen, adding Systemd to PostmarketOS. Und natürlich wurde darüber dann viel geschrieben und dann gibt es auch noch schönere Kommentare. Also die einen lesen halb und schreiben schlecht ab und die nächsten lesen das halb und schreiben irgendwas drunter. Und dann kommt halt wieder witziger Flameworks-Kram raus, aber es ist eigentlich ganz einfach. PostmarketOS basiert auf Alpine. Das führt dazu, dass es zwei Besonderheiten hat. Das eine ist, es nutzt nicht die GNU-libc, sondern Muzzle. Und es nutzt nicht Systemd, sondern OpenRC, was ein Init-System ist, was aus dem Gentoo-Umfeld kommt. Und um darauf dann natürlich so Desktops wie GNOME oder Plasma zu betreiben, beziehungsweise deren Mobilvarianten, ist es natürlich so, dass die in vielen einfach davon ausgehen, dass Systeme Systemd haben. Es ist einfach der Standard. Und dann gibt's halt sogenannte Polyfills, die halt dafür sorgen, dass OpenRC diese Funktionalität auch abbilden kann. Und das schlüsselt dieser Blogpost auch sehr deutlich auf, wo da die Probleme liegen. Also da gibt's zwei Systeme, die sind einfach mal unmaintained, Core Collector und Wake D, und ich weiß nicht, so Core Dumps will man halt vielleicht schon haben und ein Timer schadet auch nicht. Andere sind maintained und es fehlen Features. Dazu gehört auch sowas wie eLoginD, was halt der LoginD-Ersatz ist. Und ja, insgesamt hat man sich dann halt entschlossen, okay, how hard can it be? Wie kriegen wir Systemd auf Muzzle zum Laufen? Weil das ist so die große Hürde gewesen. Und man ist noch nicht so, ich glaube, man ist noch nicht hundertprozentig da, aber schon ziemlich weit, dass man es laufen hat. Und es gibt auch Images damit, die man sich runterladen kann. Und die Idee dahinter ist halt, dass es für die Developer, die diese grafischen Oberflächen portieren, einfacher ist. Dass es einfacher ist, Systemd auf Alpine zum Laufen zu bringen, also in PostmarketOS zu paketieren, als zu sagen, wir maintain jetzt halt diese ganzen Polyfills, die halt dafür sorgen, dass man diese Funktionalität irgendwie nachbildet. Und vor allem, da kommt ja immer noch mehr hinzu. Also wenn wir jetzt mal an sowas denken wie Systemd Homed, was halt für ja zeitgemäße Verschlüsselung dann unter anderem auch sorgen wird, da gibt's ja noch gar keinen Polyfill, der irgendwie angegangen wird zum Beispiel. Also das ist auch ein Problem, was eher größer wird. Und deswegen hat man sich entschlossen, das zu machen. Das betrifft dann halt die Plasma, beziehungsweise Plasma Mobile und GNOME Mobile, beziehungsweise Forge Images in der Zukunft, aber zum Beispiel sowas wie SXMO, das wird weiterhin auf OpenRC bleiben. Also es ist nicht so, als dass sie jetzt wechseln, sondern sie fügen halt was hinzu und man kann sich auch weiterhin selber, es gibt ja da so ein Tool, das heißt PM Bootstrap, mit dem man sich selber sein Postmarket OS Image bauen kann, was man auf viele Geräte, die jetzt nicht besonders gut unterstützt werden, einfach sowieso machen muss. Und da kann man halt dann weiterhin auch dann in einem zukünftigen Release, ich habe es jetzt heute habe ich ja mit PM Bootstrap was gespielt, kann man dann eben da noch eine Auswahl treffen, noch eine weitere Auswahl quasi, ja, will ich hier Systemd oder will ich OpenRC oder irgendein anderes Init System, sofern es paketiert ist. Warum ist das cool? Weil es das besser macht. Also das macht quasi die Distribution, die meisten Geräte unterstützt, besser, weil es einfacher wird, dort die GUI-Features zu implementieren und auch, weil es für den User natürlich einfacher ist, die System, die gewohnt sind. Und man dann nicht irgendwie, weil dann, also da gibt es auch so ein Service-Command und so, aber dann ist halt dieses, wohin packe ich den Namen vom Service und Start zum Beispiel, ist halt genau verdreht bei OpenRC und so Dinge. Es ist einfach, glaube ich, wirklich eine gute Sache.
Okay, apropos, dann haben wir noch ein Follow-up, nämlich wir haben vor einigen Folgen schon mal über die geplanten Änderungen bei Signal gesprochen, nämlich, dass man jetzt nicht mehr seine Telefonnummer weitergeben muss, nur damit ich jemand anschreiben kann auf Signal oder darüber finden kann. Sie haben jetzt endlich das implementiert, was sie im Prinzip in der Preview und in der Beta auch schon gezeigt haben, nämlich zum einen einen QR-Code, den man sich generieren lassen kann, der dann eben im Prinzip zu deinem Usernamen und zu dieser Brücke zeigt, weil Benutzernamen gibt es jetzt auch. Die setzen sich aus einem frei definierbaren Teil zusammen, den du dir als Benutzernamen eintragen kannst und dahinter dann, beziehungsweise dann ein Punkt und dann wenigstens zwei Zahlen noch. Das kannst du beliebig oft generieren, bis du da die Zahl hast, die du da haben möchtest. Mir hat er ich habe das vor ein paar Wochen ausprobiert, mir hat er da direkt @mariusquabeck.69 angeboten, aber ich dachte, ja gut, dann nehme ich das. Dann, genau, dann habe ich gedacht, gut, passt, nehme ich. habe das auch direkt schon, weil ich habe das tatsächlich in dem Zug gebracht, weil ich bin ja in einigen EU-Projekten und auch so mit Kommunikation mit Politikern und deren Büros zuständig und da willst du jetzt nicht immer deine Telefonnummer weitergeben. Weil da sind halt auch manchmal Sachen dabei, die werden später Public Record und das muss jetzt nicht alles sein, dass da meine Daten auch noch zwischen rumschweren. Und darüber kannst du das sehr gut steuern, indem du einfach deinen Benutzernamen oder den Link dazu oder den QR-Code dazu eben weitergibst, der eben auf diesen Benutzernamen zeigt. Und Signal war es auch ganz wichtig, in ihrem Blogpost darauf hinzuweisen, dass sie sogar diese Benutzernamen nicht im Klartext speichern. Die Formulierung fand ich ein bisschen interessant, weil sie haben jetzt auch nicht explizit geschrieben, dass sie die verschlüsseln, also wenigstens nicht Klartext. Also selbst diese Verknüpfung, falls das halt ein realer Name wäre, Verknüpfungspunkt, Name und Telefonnummer, ist da dann auch nicht mehr so gegeben. Das ist schön. Ja, wie gesagt, und auch damals schon in der Beta, damit das funktioniert, müssen beide Clients diese neue Version sprechen. Das ist aber mittlerweile auch schon der Fall, weil die Version ist ausgerollt seit ein paar Wochen. Das tut. Und das ist schön. Mhm. Kannst du auch direkt teilen.
Cool, kann ich endlich so QR-Codes aufhängen mit meinem Signal-Handle.
Das, genau, hängst du dir ans Fenster und guckst mal, welche deine Nachbarn auf Signal verwenden. Mhm. Da gibt's noch einen wichtigen Zusatzpunkt zu. Du kannst das jetzt aber auch noch weiter einschränken, weil bisher war es ja so, dass du, wenn du einen Kontakt in deinem Telefonbuch hattest, konntest du den gegen Signal schmeißen und darüber eben prüfen oder dazu einladen, auf Signal darüber zu kommunizieren. Und da gibt es jetzt ein weiteres Privacy-Setting, mit dem du sagen kannst, ich möchte nicht darüber gefunden werden können, über die Telefonnummer. Da würde dann einfach nur dieser Einladungsdialog bei dem Gegenüber dann auftauchen, was versucht, dich über deine Telefonnummer anzuschreiben, obwohl du schon bei Signal bist. Das finde ich von der UI und UX ein bisschen schwierig. Das ist nämlich ein Feature, das muss man erklären, dass nicht nur weil da steht, dass dieser User nicht bei Signal ist, das nicht bedeutet, dass der nicht bei Signal ist, sondern dass das eine Visibility-Einstellung ist. Aber scheint von dem Gesamtkonzept die beste Lösung dafür zu sein, finde ich. Wenn wir jetzt noch davon wegkommen, dass du eine Telefonnummer für einen Sign-Up brauchst, dann machen wir die Schleife ganz drauf, aber
geben wir noch
ein bisschen Zeit.
Nicht immer zu viel wollen.
Entschuldigung.
Ja, auf der anderen Seite ist natürlich immer, wenn du irgendwie musst du die Identity verifyen, oder? Das ist immer ein bisschen so das, was ich bei Signal total appreciate, wenn du die neu verbindest mit Signal, du hast Core History, du hast Core Message History, du hast gar nichts drinnen, oder?
Ja.
WhatsApp zum Beispiel ist da anders. Wenn du WhatsApp Web aufmachst, dann siehst du deine komplette Chat-History, Archive, alles. Und das finde ich schon kein ungutes Feature. Auf der anderen Seite natürlich, ja, Telefonnummer ist zumindest in Europa identifizierbar. Du musst die registrieren mit einem Klarnamen, mit einer IBAN und so weiter und so fort.
Ja, da gibt es aber so ein, zwei Unterschiede. Also das eine ist, bei WhatsApp verschlüsseln sie ja nach Signal Standard eigentlich genauso. Nur da haben sie sich dieses schöne Paket gebaut mit, wir verschlüsseln auf dem Server und die Keys sind sicher, trust me, Bro. Deswegen kriegst du ja den Verlauf zurück. haben wir alle schon zugesagt, was es dazu zu sagen gibt. Bei Signal machen sie es aber so, dass sie sagen, du musst uns nicht vertrauen. Wenn du die Keys nicht hast, dann gibt's halt nichts. Pech gehabt. Ja. Das ist ein schöner Ansatz. Der hat jetzt aber nicht so viel damit zu tun, dass dass du nicht mehr discoverable darüber bist. Also auch bei Gruppen oder wenn du zugefügt wirst für irgendeinen Gruppenchat, wirst du dann auch nicht mehr, sofern du das nicht anders einstellst, mit deiner Nummer in der Kontaktliste angezeigt, von dem Chat, sondern auch gegebenenfalls dann nur mit deinem Benutzernamen. Das ist ganz nett. Ja. Mhm. Wir hatten schon ein paar Mal diese Debatte mit, Peter sagt dann nämlich immer, ja, dann klickt ihr halt irgendwo eine temporäre Telefonnummer kurz. Hat dann genau den gleichen Nachteil, weil irgendwann wird die halt auch gerehashed und dann kann da halt einer was drüber abrufen. Ich weiß, das ist relativ unwahrscheinlich zum Auswürfeln, aber sicher ist es dann im Gesamtansatz auch nicht mehr.
Nee.
Also es gibt keine gute Lösung dafür. Und der Identifier-Telefonnummer war halt damals der Lowest Common Denominator, wo man eben sagen konnte, jeder hat halt in irgendeiner Stelle eine Telefonnummer und darüber fangen wir das Ganze an. Der Punkt, wo du sagtest, mit, dass man das darüber halt identifizieren und verifizieren muss, Signal an sich will ja von deinen Inhalten deiner Konversation gar nichts wissen und können es auch gar nicht auslesen. Dementsprechend stellt sich für mich auch nicht unbedingt die Frage, warum die dann unbedingt wissen müssen, von wem das ist. Also von daher finde ich den nächsten logischen Schritt dennoch, von diesen Telefonnummern wegzukommen.
Es gäbe halt so Gründe wie zum Beispiel Spam.
Fair.
Dass du halt keinen uncontrolled Sign-up hast. Du kannst natürlich immer noch auch so Spam haben, aber es wird deutlich schwieriger, wenn ich pro Spam-Bot eine Telefonnummer brauche. Jedenfalls in den meisten Ländern.
Ja.
Und wenn ich nicht die Telefongesellschaft bin.
Ich möchte jetzt gerade diesen Twitter-Ansatz mit, ja, dann muss halt der Bot 8 € zahlen. Das hilft ja super. Seitdem gibt es ja keine Bots mehr auf der Plattform. Da haben wir alle gelacht. Schön. Okay, es gibt keine sehr gute Lösung dafür, aber ich finde schon mal schön die Richtung, in die sie jetzt gerade gehen. Dann lass uns doch weitergehen. iFixit und Lenovo haben mal wieder die Marketingmaschine angeschmissen.
Ja.
Schön.
ThinkPads sind ja sehr tolle Computer. Nicht ohne Grund werden Podcasts über diese Reihe gemacht. Shoutout zum ThinkPad Museum von Christian. Und in der letzten Zeit, sage ich mal, also ThinkPads haben so diesen Ruf noch aus den IBM-Zeiten auch, das sind so modulare Geräte und die halten ewig und du kannst eigentlich ja mit einem SUV drüber fahren, vielleicht jetzt nicht mit einem Panzer, aber mit einem SUV dann schon. Und die halten das aus und konntest da ganz viel rumbasteln und so weiter. Und das ist natürlich in den letzten Jahren immer weniger geworden. Also auch beim ThinkPad sind so nach dem, ich glaube, T480 oder so spätestens mal so Sachen eingezogen, wie dass du jetzt nicht mehr so ohne weiteres den RAM upgraden kannst oder dass der halt aufgelötet ist dann. Ich glaube, SSD konnte man bei den meisten Modellen immer noch upgraden, aber es wurde auf jeden Fall weniger in Sachen Reparierbarkeit und in Sachen auch natürlich Erweiterbarkeit im Nachhinein. Und da hat Lenovo jetzt dann für das T14, was also das 14-Zoll-Gerät der T-Serie ist, das ist die 5. Generation davon dann schon, und das T16, 16-Zoll-Gerät, ich glaube 3. Generation, jetzt mal was geändert und man kann da jetzt wieder so selber später nochmal ein bisschen mehr RAM reintun, wenn man das möchte. Und es hat einen Reparierbarkeitsindex mit 7 von 10 Punkten, was auch ganz ordentlich ist und ist dadurch jetzt nicht irgendwie 15 Mal so dick geworden oder ähnliches. Also es geht schon. Positiv ausgedrückt könnte man sagen, Framework wirkt.
Ja, ich finde das immer spannend, wenn diese kombinierten Pressreleases rauskommen mit, also die Story, die sie hier erzählen, war, ja, wir haben da unser Teardown-Team mit den Lenovo-Leuten zusammengesetzt, weil die uns irgendwo ein neues T14-Modell über den Zaun geworfen haben und dann haben wir halt Feedback gegeben. Wo die Story dann so ein bisschen auseinanderfällt, ist, dass der Blogpost halt damit endet mit, übrigens, bei uns kannst du auch Ersatzteile jetzt kaufen. Also es ist halt wieder die Kooperation mit, geil, Reparierbarkeit ist jetzt mittlerweile ein Feature, mit dem man wieder werben kann. Und die anscheinend Marktlösung dazu ist, dass wir halt zwar Reparaturen ermöglichen, aber dass wir die Teile halt über iFixit vertreiben. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Solange iFixit da nicht der Gatekeeper wird, sind wir damit so einigermaßen okay, aber es war halt anders gedacht, so mit der globalen Verfügbarkeit. Aber immerhin ist es besser als nichts, das muss man ganz klar dazu sagen.
Ja.
Nein, ist einfach die Frage, ob sich das jetzt iFixit Monopolstellung mehr oder weniger erarbeitet, weil es schon so viel anbietet. Das heißt, wenn ich was brauche, dann weiß ich, wo ich es kriege und dann gehe ich zu iFixit und nicht zum anderen Anbieter, oder? Es wäre dann nur eine weitere Einkastelung, wenn das der Fall wäre, dass dann andere Anbieter nicht weiter bestehen können daneben. Ja, aber natürlich mehr Reparierbarkeit immer gut, oder?
Schon, aber das ist auch genau die Tendenz, die ich sehe. Ich sag mal so, vorher hatten wir halt gar nichts in der Richtung, von daher nehme ich lieber das als irgendwas, gar nichts davon, von daher finde ich schon gut. Weil es ist ja trotzdem auch industrieweisend und wenn es halt im Marketing und im Sales angekommen ist, dass man mit diesem Feature Geld verdienen kann, dann wird das halt mit eingepreist und auch gemacht. Das ist ja schön. Wo das dann später ausgetragen wird, ist nicht ganz so relevant, weil es bildet ja trotzdem einen Trend ab und da orientieren sich ja auch Marktbegleiter mit daran. Genau. Von daher, okay, besser als nichts. Was sie bei iFixit immer nie dazu sagen in diesem Post ist, dass in dem Moment, wo du dann Schraubendreher ansetzt, die Novo vom Service nicht mehr so viel von dir wissen möchte, sondern dann gehört das Gerät ganz dir inklusive der Reparatur. Das schreiben sie halt nie dazu. Fair enough.
Ja, aber das ist normales Garantierecht in Europa.
Das schon richtig. Aber das,
ja.
Ja, schon. Aber auf der anderen Seite sagt jetzt Lenovo lieber, ach ja, wenn du den Service selber machen willst, kannst du gerne tun, ne? Also das, es ist halt ein schöner Gegensatz, ne?
Wir lügen nicht, wir verschweigen nur.
Ja.
Ja, sonst ist das, glaube ich, auch eine ganz nette Hardware. Irgendwie Intel Meteor Lake H und Ryzen 8040U, beides gibt's. Keine dedizierte NVIDIA GPU, die es bei dem 14-Zoll-Vormodell gab, gibt's nicht mehr. Was Lenovo noch gemacht hat, und ich finde das ein Sakrileg, nachdem sie mich jahrelang daran gewöhnt haben, sie haben FN und Control so getauscht, wie es, ich weiß nicht, bei Dell und HP die ganze Zeit war. Also es ist nicht mehr so wie bei Apple und Lenovo früher, dass FN ganz links ist und dann kommt Steuerung oder Control, sondern andersrum. Ja, keine Ahnung. Ich habe das bei meinem Microsoft-Laptop von der Arbeit, dass das falsch rum ist. Also FN ist irgendwie rechts von Control und ich immer wenn ich aus dem Wochenende komme, muss ich erstmal gucken, wie ich damit wieder Sachen kopiere. Klingt aber lösbar und man kann es auch weiterhin im UEFI umstellen.
Genau. Ja, das ist immer das Problem mit dem Multi-Device. Wenn du das auf einem Gerät machst, musst du das dann auf anderen Geräten auch so machen, weil sonst funktioniert es halt auch nicht mehr. Das ist so wie Soft-Closing bei Toilettenbrillen. Das kannst du nicht nur bei einem von den Toiletten im Haus haben, weil dann
geht's schon. Kannst du schon. Scheppert dann halt.
Das richtig ist. Das macht dann halt Lärm.
Ja, Lived Experience.
Ganz genau. Hatte ich jetzt wieder in irgendeinem Hotel, wo ich voll auf Soft-Closing irgendwie mitgerechnet hatte und dann scheppert es einmal durch den Flur. Das, ja.
Cringe.
Okay. Yeah. Gut. Kommen wir zu weniger guten Nachrichten vielleicht. Wir haben ja schon in der Vergangenheit häufiger über den Nintendo Switch Emulator Yuzu berichtet, den ich auf dem Steam Deck eingesetzt habe, von dem ich sehr begeistert bin, weil der die bessere Referenzimplementierung ist, nur dass die halt nicht von Nintendo kommt. Und auf Hardware funktioniert, die tatsächlich die Leistung ausschöpfen kann, den die Spieler auf der eigenen Hardware nicht haben. Aber egal, Nintendo hat da jetzt endlich mal einen Haken dran gemacht, weil sie haben jetzt dann doch für 2,4 Millionen US-Dollar diese Bude dahinter und den Betreiber verklagt, beziehungsweise es gab dann eine Einigung, es gab keine tatsächliche Rechtsprechung am Ende, aber sie haben ein paar Definitionen festgehalten und die müssen wir kurz auseinandernehmen, weil die wichtig sind. Also was macht Yuzu? Nochmal kurz zum Aufbau. Yuzu macht im Prinzip ein Barebone Nintendo Switch System, was es dir da hinstellt, was sie reverse-engineert haben, in dem du deine BIOS-Keys und deine Seriennummer-Keys reinschreiben kannst, damit in der Kombination mit diesen beiden Komponenten die Spiele überhaupt starten. Yuzu ohne diese Dinge, die du selber mitbringen musst, kann gar nichts machen, nicht mal die Spiele öffnen. Also das nennt man dann in dem Bereich dann ein BIOS-Only-Emulator? Nein, also das bringt halt nur ein Framework mit und du musst den Rest noch reinschreiben, wo es dann auch schon in die Grauzone und in der Legalität dann eben rangeht, damit das Ding überhaupt etwas tun kann. So, Nintendo sagt jetzt aber, ja, nee, das facilitated unserer Ansicht nach dann doch so Piracy und sowas und dementsprechend fänden wir das gerne, dass das weg ist und haben dann sowohl die Marke als auch die IP, die Webseite, das gesamte Projekt eingefroren und übernommen. Und der beziehungsweise die Betreiber dürfen sich da jetzt noch für ein paar Jahrzehnte dran dumm zahlen an dieser Einigung. Das ist ein Settlement. Muss man ganz klar sagen, weil in auf lange Sicht hätten sie da gerichtlich gegen vorgehen können und hätten dann noch ein paar Millionen in Anwälte reinstecken können, was Nintendo irgendwie so in 10 Sekunden verdient, macht dieser Betreiber bzw. Yuzo eben mal nicht in der Zeit und hätten da ein wesentlich schlechteres Ergebnis gehabt. Also die haben sich damit gerettet, damit sie irgendwie, keine Ahnung, in diesem Leben irgendwann nochmal finanziell stabil sein können. Das kann man absolut nachvollziehen. Die rechtliche Relevanz hier ist, dass sie echt sie haben vom Gericht festhalten lassen, dass, obwohl du ja Teile für die Funktionalität mitbringen musst, Yuzo an sich schon ein Piracy-Werkzeug ist, ganz grob gesagt. Das haben sie so festhalten lassen. Das Gute ist, dadurch, dass sie sich am Ende sie haben halt ein Settlement gemacht, also im Prinzip eine Einigung vorgeschlagen, die das Gericht dann später so abgesegnet hat. Ganz grob gesagt, oh, ich krieg wieder E-Mails heute. Was eben dann dazu führt, dass das nicht als Referenz in anderen Klagen und Gerichtsfällen zitiert werden kann. Also das, wenn da jetzt Nintendo tatsächlich von einem Richter die schöne irgendwie das Zitat bekommen hätte, mit alles, was unsere Sachen emuliert, ist automatisch Piracy, hätten wir auf dem gesamten Emulationsmarkt und auch mit Sachen, die alte Konsolen und alte Ökosysteme am Leben halten, ein erhebliches Problem gehabt und Nintendo hätte noch mehr Geld. Ich habe mich über Nintendo in der Vergangenheit genug aufgeregt, das müssen wir jetzt hier nicht nochmal machen.
Warum denn nicht?
Kurz, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr habe. Der Laden darf an diesem Geld, was sie da einnehmen, sehr gerne ersticken, weil die Hardware, die sie rausbringen, ist so schlecht, dass ich sie gar nicht benutzen möchte. Deswegen befinde ich mich ja auf diesem System. So, jetzt hat er mich doch getriggert. Also, was das hier bedeutet, ist, Yuzu kann nicht mehr geupdatet werden. Wenn ihr das bereits installiert habt, könnt ihr das genauso weiterverwenden. An der Funktionalität ändert sich nichts, außer Nintendo ist schlau und petty und schickt so ein leeres Binary-File als Update mal durch. Dann könnte das durchaus zu Problemen führen. Aber gucken wir mal. Es gibt auch ganz viele Archives und Forks von dieser Geschichte, also du kannst diese Technologie durchaus weiter benutzen. Was jetzt aber hier dem User-Projekt wirklich das Genick gebrochen hat, ist, dass die dahinter zum Beispiel, also das ist die Vermutung, was so ein bisschen auch aus den Transkripten aus der Verhandlung hervorgeht, ist, dass die dahinter einen Patreon am Laufen hatten, der unabhängig davon, dass der gut Geld gebracht hat, da dann schon einen finanziellen Aspekt noch mit anstellt, wo Nintendo sagt, ja Moment, da hinten machen sie dann mit Piracy gegen unsere IP aber Geld mit. Da eröffnen sich plötzlich ganz neue Türen, wie man da gerichtlich gegen vorgehen kann. Was man auch dagegen halten muss, ist, ohne dieses Geld hätte Yuzu das nicht in so einer kurzen Zeit auf diesem hohen Qualitätslevel überhaupt machen können. Das muss man dagegen halten. Nichtsdestotrotz haben sie mit dieser Funktionalität Geld verdient. Und die Rechtsprechung, die sie jetzt bekommen haben, beziehungsweise auf die sie sich dann haben einigen können, ist aber, dass du das so nicht darfst. Und dass Nintendo das so nicht möchte. Finde ich sehr, sehr schade, weil es war der einzigste Grund, warum ich mit den Switch-Games noch irgendwo im Nintendo-Lager war, weil die auf dem Steam Deck oder auf anderer Hardware einfach besser liefen und die Titel die Hardware ausnutzen konnten, damit die auch so gut aussahen und nicht nur wie auf diese sehr begrenzten Nintendo Switch-Hardware-Plattform. Ja, finde ich sehr schade. Es ist gut, dass sie damit keinen Präzedenzfall schaffen konnten. Nintendo wird es weiterhin versuchen, wie sie das bereits auch seit über 25 Jahren tun. Es betrifft jetzt auch den, wie hieß der 3DS-Emulator oder Citrus, glaube ich, war das, genau. Der ist auch davon betroffen, weil der wurde von denen quasi mitmaintained. Den haben sie auf dem Weg gleich auch noch mit abschießen können. Ja, finde ich sehr schade. Es ist leider nicht überraschend. Genau diesen Outcome haben wir in der ersten Folge, als ich von diesem Ding berichtet habe, bereits vorhergesagt, dass der passieren wird. Oder auch so Zitate mit, ich weiß nicht, wie die noch nie verklagt werden konnten.
Du, ist halt jetzt passiert. Musst du.
Das genau. Hätte ich mir als Prediction aufschreiben sollen. Na, ist schade. Ich möchte sowas hier nicht vorher sagen.
Sowas würden wir auch nicht vorher sagen, nee. Nee. Da fühlt man sich hinterher noch schuldiger.
Ja, das ist auch was denen in dieser ganzen Emulator- und Hacker-Community tatsächlich vorgehalten wird. Wenn die nicht da diesen finanziellen Aspekt dran geschraubt hätten mit ihrem Patreon, so zumindest deren Meinung, hätte Nintendo das noch eine längere Zeit beobachtet, bevor sie dagegen aktiv geworden wären. Kann man jetzt so und so sehen. Ich glaube, dass das ab dem Moment, wo das Ding bereits geleakten Quellcode ausgeführt hat und sogar auf offizieller Valve Steam Deck Marketingmaterialien Yuzu zu sehen war, dass da die Anwälte losgingen. Das ist halt leider so. Diese sehr begabten Entwickler werden in ihrem Leben wahrscheinlich nichts mehr in diese Richtung tun. Und Nintendo hat damit jetzt erfreulich mal wieder die Leute, die da sich vielleicht dran beteiligen wollten, abgeschreckt. Und dafür so ein bisschen Geld reingekriegt, was sie absolut nicht brauchen. Ja, okay. Ich habe fertig. Jetzt habe ich schlechte Laune. Was gibt's noch? Oh, ich krieg wieder gute Laune. Peter, fang du das mal an.
Ah, ja. Also, das ist was, muss ich sagen, das hätte jetzt auch ins WTF gepasst. Und zwar hat die Sparkasse Bremen was Cooles gemacht. Und zwar haben die sich gedacht, yo, Papierknapp, was machen wir? Scheiße, wir haben jetzt auch trotzdem neue AGB. Das sind ja immer so viele Seiten. Komm, verschicken wir 15.000 USB-Sticks an unsere Kunden, damit die sich das dann durchlesen können.
Das Ganze ist noch viel schöner. Also zum einen ging das an die Sparkasse Bremen Geschäftskunden raus, weil sie über eine AGB-Änderung informieren müssen. Und aus irgendeinem Grund sind die der Meinung, dass man die in voller Länge auf Papier den Kunden zur Verfügung stellen muss. Ich weiß nicht, ich bin Geschäftskunde bei einigen Banken, ich habe sowas noch nicht erlebt und ich kriege häufig einfach nur E-Mails dazu.
Ja, und da musst du sie sich noch nicht mal durchlesen, scrollen reicht oft.
Richtig, ist ja nicht so, dass du sie verstehen würdest. Ich finde es aber von der Marketing-Sicht die schönere Alternative, weil wenn du AGBs mit, wenn du eine AGB hast mit 140 Seiten Umfang, dann hätte ich einige Fragen zum Inhalt. Aber das ist ein anderes Thema. Was jetzt hier noch schöner ist, dass hier jetzt ein schöner Präzedenzfall mal wieder geschaffen wird mit, okay, man kann jetzt einfach wieder irgendwelche dumme Hardware mit irgendwelchen Keyloggern oder anderen Exploits durch die Gegend schicken, sagen, guten Tag, das ist deine Bank, stöpsel mal ein bitte. Ganz wichtig, musst du irgendwo was klicken. Ist schön, da freuen sich gerade eine ganze Menge Leute, ja, die darauf ihr Geschäftsmodell ausrichten.
Und dann kannst du noch ein PDF aufmachen. Man kann ja ein PDF alles embedden. Videos, Malware, alles.
Ja, also der Grund, warum wir es hier im Follow-up und nicht im WTF der Woche haben, ist, dass ich bei der letzten Folge der Sparkasse als Gesamtgruppe unterstellt habe, nicht unbedingt für technische Innovation bekannt zu sein. Das möchte ich an dieser Stelle zurücknehmen. Es ist noch schlimmer. So. Echt mal, wer kam auf die geile Idee? Das haben wir doch schon seit Jahren durch. Jonas hat sich da vor einem Jahr den Korb für abgeholt, weil sie irgendwo Postkarten mit NFC-Chips rumgeschickt haben. Und dann ging dieses Ganze so mit aufgetrennt und auf Twitter oben, eine Bank möchte mich chippen oder so dann durch die Medien. Sag mal, lernen die mal? Was soll das? Ich verstehe das nicht.
Anscheinend nicht.
Nee.
Anscheinend sind sie immer noch im Jahre Sneakernet AD.
Ja, Marius, weißt du, es ist einfach dieser Fakt, man selber kriegt immer das mit, was man selber mitkriegt und die anderen kriegen andere Dinge mit. Und wenn die dann halt nicht das mitgekriegt haben, was man mitbekommen hat, dann denkt man, wir sind die alle blöd, aber gleichzeitig denken die das von einem vielleicht auch und anderen Dingen. Information ist einfach ungleich verteilt.
Das ist korrekt. Apropos verteilt, hängt die Sparkasse nicht auch in dieser Initiative mit dran, wo sie irgendwo diesen Vergleichstest gemacht haben mit, wir schicken jetzt hier ein berittenes Boot mit einer Festplatte von einem Bundesland ins nächste und den Rest per E-Mail oder so. Das war doch auch was vor ein paar Jahren. Egal, okay. Alles klar. Ja,
gibt auch Intercity-Kurier, könnte man auch noch machen. Schneller als berittener Bote.
Ich bin tatsächlich interessiert daran, so einen USB-Stick in die Finger zu kriegen, weil ich würde mich gerne noch über die Formatierung und über die Speicherauslastung von diesem sehr wahrscheinlich schlecht komprimierte PDF-Format und nicht OCR-Version lustig machen. Aber das machen wir in einer anderen Folge. So, hier weiter.
Ach, ja.
Unser favorite company of all time. Firefox. Oh. Mozilla.
Mozilla.
Ja, da hat Anna in der letzten Folge ja sehr gut vorhergesagt, dass mit Laurel Chamber wahrscheinlich dann nur für ein Jahr abgesetzt wird, damit sie da dann die Entscheidung vom Board durchdrücken darf. Und genau das ist passiert. Es wurden ca. 60 Leute entlassen bei Mozilla, hauptsächlich aus den Projekten VPN, das Relay-Gedöns, was Online-Footprint-Scrubber nennen, was wahrscheinlich dieses hier Review-AI-Detection-Gedöns sein sollte. Ah, nee, Quatsch, das war dieses E-Mail-Relay-Ding, ne? Was sie da hatten.
Ja, wo man Sign-Up machen kann via Mozilla E-Mail-Relay, ja.
Ja. Und ihr komisches Metaverse-Gedöns hier, Hubs, und außerdem tun sie das Moderatorenteam bei Mozilla.social runterfahren. Da hatten sie ja diesen Claim, dass sie da jetzt bitte Social Media revolutionieren möchten. Das hat wieder...
Ding hat 440 Nutzer.
Das hat ganz überraschend nicht funktioniert.
Hätte auch klappen können, man weiß ja nie.
Ja. Ja, den Versuch stellen wir nicht in Frage, aber das Outcome überrascht uns jetzt auch nicht. Ja, also... was mich tatsächlich überrascht, ist, dass nur 60 Leute entlassen wurden, weil das macht jetzt noch nicht so groß den Unterschied von dem, wogegen sie eigentlich rechnen müssten. Aber vielleicht war das auch erst der Anfang. Dann gab es hier auch noch so diese üblichen Sachen mit, wir machen jetzt auch wieder ganz viel AI und das Pocket und Content, das Pocket-Team kommt jetzt dann mit Content und dem AI und Machine Learning-Team zusammen. Da stocken wir ein bisschen zusammen, was ich wiederum einen guten Ansatz finde.
Open Source Pocket when?
Ich wollte gerade sagen, vielleicht einer nebenher 5 Minuten Zeit und Open Source den Scheiß endlich mal. Es ist nicht überraschend. Der Fokus und auch das Messaging ist natürlich richtig, mit dass sie sich jetzt wieder auf ihr Kernprodukt konzentrieren sollen. Nichts anderes flehen wir die an, seit Jahren zu tun. Ob das jetzt tatsächlich zur Umsetzung führt, wage ich noch zu bezweifeln. Aber der erste Schritt ist wohl getan. Und was sich damit jetzt auch zeigt, ist, dass es wohl wirklich so ist, dass die Frau Chalmers jetzt halt erstmal die Board-Entscheidungen durchdrückt und sehr wahrscheinlich in einem Jahr dann nicht übernommen wird. Beziehungsweise, was ich in der letzten Folge, wo wir das besprochen haben, auch gar nicht auf dem Schirm hatte, sie eigentlich den Konzern bereits verlassen wollte. Die wurde darüber nochmal gehalten. Die Info hat mich erst nach der Aufnahme erreicht.
Mhm. Interessant. Es scheint da goldener Handshake zu sein. Ja. Mach euer noch, mach die ganzen schlechten, unpopulären, unbeliebten Entscheidungen und dafür kriegst du dann ordentlich Kohle und dann sayonara.
Ja, sind hier wieder die drei Nostradamus-Innen am Werk oder wie? Also, ich weiß nicht, ich find's ja, bin ja froh, wenn es nur 60 Leute trifft, bei so einem neuer CEO macht erstmal ein Purge Ding. Und ich find's ehrlich gesagt ein bisschen langweilig, dass sie jetzt auch groß in die AI-Schiene gehen. Ich habe jetzt kürzlich erst von Yola, der Firma hinter Selfish, die jetzt ja wieder in europäischer Hand ist, dann Management Buyout, haben sie da die Russen quasi rausgezogen. Die machen jetzt natürlich auch, da habe ich mehrere Surveys beantwortet, die machen jetzt auch AI und habe dann immer in die letzte Frage geschrieben, ey Leute, macht doch einfach euer Kernprodukt besser. Aber ja, muss man halt gerade machen, sonst hat man, taucht man gar nicht mehr auf als Blip auf dem Radar potenzieller Investoren.
Das ist aber auch ein wichtiger Punkt. Ich meine, wo möchtest du jetzt mit neuen Produkten noch irgendwie Innovation beziehungsweise überhaupt herausstechen? Also ich meine, der Markt ist meiner Ansicht nach unter den bisherigen Zugangsmöglichkeiten ausgeschöpft. Und was sie jetzt noch machen, ist, das mit dieser Technologie zu erweitern. Also so eine One-Pager-Zusammenfassung von irgendwelchen wichtigen Sachen direkt im Browser integriert. Dieses Fake-Spot, was sie auch mit drin haben, womit du dann eben gefakte Reviews erkennen kannst, ist ja auch ein Mehrwert, den ich jetzt nicht zwingend im Browser haben möchte, aber ich kann nachvollziehen, warum die das für eine gute Idee gehalten haben. Und diese Sachen, die müssen wir irgendwie hier noch iterieren. Und ich meine, die kratzen am unteren Teil von 3% Marktanteil derzeit. Die müssen mit den Trends, und wenn es auch die Bullshit-Trends sind, leider mitgehen, damit sie überhaupt in eine Position wieder kommen, wo sie richtig nochmal mit einer Nutzerlast arbeiten können, wo man sagen kann, okay, wie machen wir das Ganze jetzt auch noch für alle schöner? Den müssen erstmal wieder Leute kriegen,
das
oder?
Stimmt. Ja, das stimmt natürlich. Mhm. Ich meine, wahrscheinlich fällt unter AI auch dieser Translation-Service, den sie integriert haben, der ist ja auch ganz gut.
Der ist gut.
Auch wenn er ein bisschen viele Pop-Ups macht, wenn man ihn nicht richtig konfiguriert, aber das macht man einmal und dann ist gut.
Außerdem möchte ich dir zustimmen. Ich finde es auch schön, dass das nicht, also ich, so sehr ich mich seit Jahren über Mozilla aufrege, ich habe tatsächlich viele Freunde in dem Lager. Ich finde das auch schön, wenn das dann nicht so viele Menschen trifft. Andererseits, ne, worüber ich mich ja meistens aufrege, ist, dass deren Konsequenz das Downsizing ist von den Leuten, die da keine Ahnung mit 80 oder 100k im Jahr rausgehen, anstatt dass sie an anderen Schrauben drehen, wo man wesentlich mehr Geld rausholen könnte. Also ich finde, das ist an der falschen Stelle gespart, wenn du da Produkte mit abschneidest, die nichts mehr mit der Kernzielrichtung zu tun haben. Okay, das kann ich noch nachvollziehen, aber hier haben sie jetzt ein bisschen viel gewildert. Ich hoffe auch, dass es bei denen bleibt.
Ja, aber Marius, das ist prinzipiell das Problem mit Unternehmensstrukturen. Es geht nicht darum, dass man guten Mozilla Firefox bastelt, es geht darum, wie man Geld verdienen kann.
Ja, natürlich.
Und ob das Geld von Google kommt oder ob das Geld von den Nutzer kommt oder von irgendwelchen Werbeeinnahmen, es ist vollkommen egal. Wenn die Profitlinie passt, dann ist es vollkommen egal, was ich entwickle. Schau da alle Firmen an, schau da Boeing an, es ist vollkommen wurscht, die verlieren Rumpfteile und Türen, oder?
Es muss noch nicht mal das passen. Guckt euch die Deutsche Bahn an und wie die wie die sich da Bonus zugeteilt haben letztes Jahr im Vorstand. Also es kann auch heißen, wenn man einfach in irgendwelchen Nebenzielen ganz okay performt, dann gibt's auch schon. Also
ich kann das absolut nachvollziehen. Ich muss das nur nicht gut finden.
Nö, ist halt so.
Also ich rechne damit, dass dieses Jahr noch ein paar Entscheidungen an der Art wahrscheinlich aus Mozilla rausfallen werden. Wir werden berichten.
Was auch noch tot ist, ist der Location-Service von Mozilla, aber der war eigentlich schon länger relativ tot. Der steht jetzt langsam, Link ist drin. Das Problem ist, dass da eigentlich schon seit 2019 nicht mehr so viel ging und 2021 dann auch das Stumbler-Programm, mit dem man da quasi beitragen konnte, retired wurde. Und natürlich, wenn man so einen Location-Service hat, der irgendwie auf sowas wie WLAN, SSIDs und so ein Zeug schaut, um Positionen zu finden, und seit 2021 kommen da keine neuen mehr dazu, dann kann man sich vorstellen, dass der immer schlechter wird und deswegen ergibt das nur Sinn, dass sie das jetzt dann mal langsam komplett herunterfahren.
Ja. Außerdem gibt es noch Bemühungen bei Thunderbird derzeit, dass sie Microsoft Exchange mit einbinden wollen, aber dann irgendwie nicht so ganz richtig. Und ich glaube, Anna hat es ja am Anfang schon mal mit den Standards vorgestellt, dass dann alles nicht so ganz nach RC implementiert wurde. Anna, was ist da los?
I cry every time. Folgende Situation. Microsoft Exchange bietet ja seit Jahrzehnten nicht IMAP, sondern Exchange als Connector für Mail an. Anderes Protokoll, andere Commands und so weiter und so fort. Nur EWS, also Exchange Web Services, werden mit 2026 eingestellt und werden durch Microsoft Graph ersetzt. Das ist eine andere API. Jetzt muss ich gestehen, dieser Change nicht ganz schlecht. EWS verwendet weiterhin SOAP. Wer braucht SOAP? Kein Mensch braucht SOAP. Vielen Dank. Und trotzdem ist es halt wieder sowas, wo Microsoft, weil es das eigene Ökosystem hat, das alles unterstützt, sein eigenes Ding fährt und damit insulär wird. Weil wenn du dann verbinden willst auf Exchange, hast du es eine doppelte API-Implementierung. Also du kannst dann IMAP und Microsoft Exchange separat unterstützen, separat weiterentwickeln. Dann natürlich die Frage, wie RFC-konform die sind. Also wenn du die Erwartungshaltung hast, dass diverse Commands in einer Reihenfolge abgearbeitet werden, dass gewisse Prerequisites erfüllt werden müssen, um gewisse Dinge zu machen und so weiter und so fort, es gibt keine Garantie, dass Microsoft das gleich macht. Ob das jetzt Outlook Calendar ist oder Outlook Mail oder was auch immer, das sind einfach dann unterschiedliche Erwartungshaltungen, die dann natürlich auch vom User gepusht werden. Weil wenn ich Outlook verwende und weiß, wie das funktioniert, will ich natürlich, dass ein anderer Client das auf die gleiche Art und Weise macht, der das vielleicht nicht kann, weil er diese Funktionalität aufgrund der technischen Details im Hintergrund nicht unterstützen kann. Und damit macht sich Microsoft natürlich den Nutzer zu seinem besten Freund, weil der Nutzer dann daherkommt und sagt, aber das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle und wieso funktioniert das nicht so? Und dann zu sagen, jetzt API kann es nicht, ist ein bisschen schwierige Ausrede für den Nutzer, der keine Ahnung hat, was API überhaupt ist. Und deswegen, also ich finde es eine coole Idee von Mozilla, dass sie Exchange Support anbieten, weil es für viele Nutzer sicher was aufbrechen könnte, dass sie von Outlook wegkommen und einmal eine Idee kriegen, dass es andere ganz coole, gut funktionierende Mail-Clients auch gibt. Allerdings ist meine Frage, ob der Entwicklungseffort nicht in die falsche Richtung geht, wenn 2026 das API für EWS abgeschalten wird. Wofür jetzt da noch Geld investieren? Ich habe mir die API-Description für Graph angeschaut ein bisschen. Es kann eh schon sehr viel für Mail, aber natürlich ist die Frage, Graph ist Beta in vielen Teilen. Wie viel ändert sich an der API-Description noch? Und wie viel ändert sich an der Implementation? Schwierige Frage.
Ja, da finde ich die Taktik von Mozilla eigentlich gar nicht so schlecht, weil sie verlassen sich darauf, dass Microsoft ihre End-of-Life-Announcement sowieso wieder um Jahre erhöht nach dem ersten Announcement. In der Industrie ist das tatsächlich ein Erfahrungswert, auf dem Produkte geplant werden. Da wird mit gerechnet, weil dann werden sich spätestens dann zum erst announcen, jetzt finalen End-of-Life, dann spätestens die Bestandsunternehmen melden, die sagen, aber wir machen da noch was mit, wäre schön, wenn ihr das anlassen könntet. Und dann werden da noch 2 Jahre dran gehangen. Dann wird's vergessen, dann kommt da noch ein Jahr drauf und später wird das dann in einem Sales finden, der sagt, okay, dann machen wir da jetzt noch einen Münzeinwurf dran und verkaufen das noch weiterhin als Feature. Also da ist sicherlich noch für 4, 5, 6 Jahre Leben drin.
Nach End of Life. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Also es ist ja mit die Microsoft OS ist dasselbe. Ja. Ich kann mich erinnern, es ist zwar schon einige Jahre her, aber um 2010 habe ich einen neuen Handyvertrag gebracht und bin dann zu 3. 3 gehört zu Hutchinson, eine relativ große internationale Firma. Die haben ihre Software auf Microsoft 98, also Windows 98 laufen lassen. XP ja dasselbe. Wie lange hat man XP hinten nach noch supportet, weil so viele ganz crucial Infrastructure auf XP
Geldautomaten auch
ist. Genau, Geldautomaten, das ganze globale Netzwerk. Also natürlich kann man sich auf 2026 jetzt nicht unbedingt aufspießen, aber trotzdem ist die Frage, ob es nicht eine zukunftsweisendere Entwicklung wäre, Graph zu supporten anstatt Exchange. Web Services.
Da gibt es quasi noch einen zweiten Teil von dem, was die da wahrscheinlich sich für dieses Produkt oder dieses Feature gedacht haben. Weil ab diesem, wann auch immer es abgeschnitten wird, wird es dann nur noch on-premise funktionieren, also bei den lokalen Installationen oder wenigstens den Relays und nicht mehr eben bei gehosteten Exchange, bei EWS. Was ja durchaus ein Zielpublikum ist, was Mozilla und auch Thunderbird in dem Moment auch mit anspricht. Weil
das stimmt natürlich.
Das passt schon zum Messaging einigermaßen. Ich nehme stark an, dass wir schon bevor sie das absägen werden, dass wir da sowieso dann Bridges sehen werden, die diese Protokolle in die neue Lösung oder in das neue System mit übersetzen. Also ich sehe das nicht sterben, nur weil da ein End of Life dran sitzt. Da wird es eine Transition Period zu geben, da wird es Protokolle für geben. Das wird schon passieren. Und Exchange Support einfach nur mal als Bullet Point ist halt was seit Jahren in Thunderbird fehlt. Wir kommen gleich zu den Add-ins, die das teilweise mit erlauben, aber was ja halt ein wichtiger Punkt gerade bei Unternehmen und beim Rollout ist, bei irgendwelchen Flotten. Du hast da, das sehe ich bei uns im Verband auch ganz häufig, du hast da Menschen, die mit unterschiedlichster Software mit einem Protokoll sprechen, was in dem Fall dann halt IMAP und POP oder was auch immer, POP zum Glück nicht mehr, aber IMAP und SMTP heißt.
POP ist
und,
super.
Halt so einen gewissen Feature-Set mitbringt und dann machen die Leute da noch was in ihren Clients und ich dann so, sehe ich bei mir nicht. Gleiches Thema Gmail, die ihre Features eben dann auch außerhalb von dem eigentlichen Übertragungsweg dann noch an andere Protokolle und in ihr eigenes Ökosystem dran gepflanscht haben. Also das sorgt ja seit Jahren für Irritation, was ja der Grund ist, warum Microsoft sagt, ja, wenn es funktionieren soll, nimmst du bitte Exchange und Outlook. Das Ganze aufzubrechen in diesem Zug und sich da an diesen Trend mit dran zu setzen, ist genau die Kernmessage, die Mozilla zum Teil hat und in dem Fall auch mit Thunderbird, weil auch der Thunderbird-Markt ist sehr, sehr klein. Leute, die heute noch einen Desktop-E-Mail-Client nutzen, die das nicht im Browser machen, auf ihrem proprietären System oder bei ihrem Anbieter, das schrumpft sowieso. Ja, ich weiß, wir zu einem großen Teil alle, aber wir sind in dem Fall nicht repräsentativ für den Markt, an den sich das richtet, sondern der, den Mozilla jetzt hier damit erreichen möchte. Das finde ich eine sehr gute Idee.
Ja, wie schaut's da mit Thunderbird Mobile aus? Das ist ja, wenn ich das bei der Fosdem richtig verstanden habe.
Das ist K9 Mail.
Genau, ist ja K9 Mail jetzt Thunderbird Mobile. Wäre natürlich interessant zu wissen, ob das auch in die gleiche Richtung geht, weil das ist zum Beispiel der Use Case, der die ganz viel aus meiner Familie kennen. In allen Altersgruppen Menschen haben keinen Mail-Client, wie du sagst, im Desktop oder Laptop, sondern sie verwenden ihre Handys. Ist mehr oder weniger ja der primäre Mail-Client meiner Mutter zum Beispiel oder auch meines Bruders und dann natürlich Gmail, weil man braucht einen Gmail-Account oder braucht man nicht, aber macht man für sein Android und dann hat man halt Gmail gleich dabei und dann wird das der primäre Mail-Client. Da wäre natürlich gut.
Die Situation bei Thunderbird Mobile und beziehungsweise K9 ist halt, dass sie vor ein paar Jahren gesagt, oder wahrscheinlich nicht mal, ich glaube, es keine 2 Jahre her gesagt haben, so K9, der Entwickler möchte gucken, was er mit seiner IP macht, dann heißt, wir kaufen uns die, der darf jetzt dann unter unserer Bezahlung noch K9 etwas weiterentwickeln und wenn das einen Feature-Standard erreicht hat, mit dem wir das Ganze gut finden, schreiben wir dann da Thunderbird Mobile drauf. Das war so ungefähr das, wie es abgesteckt ist, das ist immer ein schöner Weg, um Produkte am Leben zu halten, zum Beispiel in dem Fall dann eben K9. Und Thunderbird Mobile war ja schon lange angefragt, dass man das auch auf den mobilen Geräten nutzen oder gerne nutzen würde. Ich nehme stark an, dass dieser Entwickler bei diesem Announcement stark die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat, weil der den Scheiß jetzt auch noch einbauen muss, weil das sind durchaus unterschiedliche Codebasen. Absolut. Ich hoffe, dass sie das, was ja auch Teil des Announcements damals war, dass sie das ein bisschen vereinen können und dass sie da dann eben schauen können, dass sie da mit ihren Features und mit ihren Releases dann eben auch mehrere Plattformen gleichzeitig bedienen können. Das war eine der Features damals im Blogpost. Nehmen wir an, dass das immer noch die Idee ist, aber gerade dir muss ich das nie erzählen, Anna, das dauert halt noch ein paar Jahre, bis das wirklich richtig steht. Und ich hoffe, dass sie soweit kommen, aber bisher haben sie ja zumindest kommuniziert, dass sie diese Idee und diese Richtung beibehalten wollen. Aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir da mehr sehen.
Ja. Ja, also bislang gibt's schon eine Lösung. Also falls ihr euch jetzt gewundert habt, aber das geht ja irgendwie. Ja, es geht irgendwie. Es gibt ein Plugin, das heißt Owl. Es kostet 10 Euro oder Dollar, 10 Geldeinheiten im Jahr. Damit kann man dann sein Exchange oder Office 365 E-Mail-Account über Outlook Web Access mit Thunderbird verknüpfen und dann sieht man die Mails in Thunderbird. Habe ich nie probiert, weil ich glaube, mein Arbeitgeber wird das auch nicht so gern sehen. Aber sonst andere Outlook Web Access Dings habe ich nicht im Zugriff.
Ja, Ova ist immer schwierig, ne? Also entweder du weißt, wie du es absicherst oder du bietest es halt besser nicht an und die meisten Firmen machen was dazwischen, ja, weswegen wir darüber seit Jahren lesen.
Es ist ja auch Office 365 drin. Das heißt, es ist, dass du auf office.com dich anmeldest mit deinem Unternehmensaccount und dann da deine Mails.
Das schon, das greift halt noch nicht auf den ganzen, in Anführungszeichen, Legacy-Instanzen, bevor es halt eben da den Sprung in die Cloud gab, weil die meisten Unternehmen, für die ich damals noch Sysadmin gemacht habe, die hatten allerwenigstens eine lokale Instanz bei sich im Rack oder bei ihrem Betreiber stehen. Und wenn überhaupt, dann noch ein Relay, damit die Mails nicht ins Leere laufen, wenn wir Updates machen, dann noch irgendwo in der Cloud. Also das sind ja auch gerade Sachen, gerne Grüße an den Wartungsfenster-Podcast. Die reden über dieses Thema sehr, sehr häufig. Da tut sich gerade ganz viel, das stimmt. Aber trotzdem diese Strukturen aufzubrechen, zu sagen, okay, wir gehen jetzt komplett in die Cloud. Also ich meine, das ist ja ein netter Gedanke. Der ist aber nicht damit getan, dass wir jetzt diesen Serverraum ausräumen und da unsere Besen reinstellen, sondern das muss ja auch wirklich eins zu eins erstmal woanders abgebildet werden, um es danach schöner zusammenzufassen. Das ist halt ein langer Prozess.
Ja, und wenn man sich anschaut, wie so Migrations, wie lange die dauern für ihre große Systeme. Also es ist ja nicht so, dass es da drei Mann-Company ist, die da irgendwie einen File-Server stehen hat, sondern da reden wir ja schon von Hunderttausenden Nutzern und Milliarden Terabyte Storage, was weiß ich.
Ja, also. Ja, das steht und fällt damit, ob du Legacy-Infrastruktur woanders wieder abbilden möchtest oder ob du sagst, wir machen jetzt hier einen harten Cut und arbeiten mit dem Rest aus Archiven. Wenn du sagst, wir fangen jetzt in der Cloud neu an, kannst du da schöne Dinge mitmachen. Ja. Und da kannst du auch wirklich mit dem richtigen Sizing und der auch mit dem Argument, da ist es dann günstiger, tatsächlich dann auch mitkommen. Aber wenn du für das erste Jahr wenigstens beides pflegen muss, bis es dann auf beiden Seiten richtig funktioniert, dass du eine davon abschalten könntest, da wird es halt von finanziell schon wieder eng. Ne? Also das ist, also wirklich, liebe Grüße an den Wartungsfenster-Podcast. Ich habe die letzte Woche irgendwie 70 Stunden im Auto gehört. Die reden da sehr, sehr häufig und viel drüber.
Also bei mir, da wo ich arbeite, ist das passiert. Die haben das gemacht und es war reibungslos. Ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt haben, aber es war echt so, Magie. Ja, okay.
Magie.
Auf einmal.
Seele verkauft. Das Erstgeborene.
Da. Aber die hatten natürlich auch wahrscheinlich X-Dienstleister und so noch involviert, damit das ging.
Ich meine, wenn sich der Aufwand gemacht wurde, kann das gut funktionieren. Das ist ja genau der Punkt. Aber wenn das halt wirklich ein kleiner Mittelständler oder sowas ist in der Art, und dann da halt erstmal zwei Dienstleister voranklopfen, die ihm dann irgendwelche großartigen 4-, 5-, 6-, 7-stellige Angebote auf den Tisch legen,
Meinst du so ein Mittelständler, dessen ERP noch ein DOS-Programm ist?
Eventuell. Ja.
Na, aber man muss ja sagen, was ja einfach das Problem ist bei mittelständischen und Kleinunternehmen, ich weiß das aus eigener Erfahrung, ich habe für Unternehmen gearbeitet, mein Vater hat so ein Unternehmen gehabt. Die Investition, die du tätigst initial für IT, wird immer gegengerechnet gegen das, was das Neue kostet. Also da wird so lange mit dem alten System gearbeitet, bis es dann wirklich unten schon die geschmolzene Festplatte raustropft, ganz überspitzt gesagt, weil die initiale Investition einfach sehr, sehr, sehr viel Geld ist. Und wenn die Firma nicht viel Geld zur Verfügung hat, wo sie sagt, okay, da suchen wir uns jetzt steuerliche Vorteile, weil man kann das über 4 Jahre abschreiben oder was auch immer, dann ist die Infra D, was sie ist, und die wird nie geändert, bis dann wirklich irgendwann der harte Cut vom Hersteller zum Beispiel kommt oder von der Hardware oder was auch immer. Und man muss ja sagen, oft haben die Leute keine Option, da großartig zu wechseln, wenn ich jetzt irgendwelche Legacy-Programme fahren muss, weil das meine Berufssparte ist, zum Beispiel irgendwelche Cut-Programme oder sonstige Sachen. Ja, da ist nicht viel Auswahl, was ich mir aussuchen kann. Und da ist dann auch oft, dann gibt es spezialisierte neue Produkte, aber die kosten dann in einem Volumen, wo man sagt, na, wenn man das jetzt nur 5 Jahre rausschieben kann, super, klasse, mach mal. Also, ja.
Gut, also wir schauen mal an, wie weit Mozilla das mit Thunderbird tatsächlich vorantreibt. Mhm. Und berichten, weil da habe ich tatsächlich auch so 1, 2, 3 Einblicke zu. Das würde mich sehr interessieren, ob deren erster Entwurf tatsächlich das abdecken könnte. Aber da gehen wir dann zu. Mhm. Sehr schön. Ja, klar. Okay.
Wir wandern wieder zurück zum anderen Berg in Mozilla-Land, Firefox. gehen nach Deutschland zum Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und die veröffentlichen ja regelmäßig irgendwie Zeug mit irgendwelchen Mindestanforderungen. Bekannte Webblogger aus Berlin sprechen dann, glaube ich, von Compliance-Bullshit oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, was dein genauer Begriff ist. Oder Compliance-Bingo. Egal. Jedenfalls hat das BSI sich eine sehr wichtige Software, sehr sicherheitsrelevante Softwaregruppe angeschaut, und zwar die Webbrowser, mal wieder. Und da definieren sie seit 2017 Anforderungen und es gibt jetzt eine Browser-Abgleichstabelle, die kann man sich, weil es ja um Browser geht, natürlich als PDF in diesem Internet anschauen. Ich meine, warum hätte man es auch als HTML machen sollen, weil PDF ist ja auch in den Browsern mittlerweile drin, über irgendwelche lustigen PDF-JS und ähnliche Lösungen. Jedenfalls, da läuft's richtig gut für Firefox, weil Firefox, wenn man diese Tabelle durchscrollt, Firefox ist der einzige Browser, wo alles grün ist. Bei den anderen ist schon mal hier und da was gelb, weil Sachen nicht deaktiviert werden können zentral oder weil sich bei Microsoft Edge die Übertragung von Telemetriedaten nur in höherwertigen Windows-Versionen einschränken lässt, ja, oder deaktivieren lässt und so Sachen. Also, ja. Also das BSI, meine Bros vom BSI lieben Firefox genauso wie ich.
Ah, dann kommen wir jetzt zu dem DMR Digital Markets Act Follow-up-Segment. Da haben wir auch in der letzten Folge einiges drauf verwendet, zu erklären, wie Apple sich da vorstellt oder vorträgt, verstanden zu haben, was die eigentliche Anforderung war. Peter, du hast irgendwie ein Browser-Ballett mitgebracht.
Ja, ich habe ein Browser-Ballett gehabt, dann bei dem Update auf, was ist es, iOS 17.4, kann das sein, Marius?
Korrekt.
Und da konnte ich dann auswählen zwischen Standard-Browsern und ich hätte ja irgendwie erwartet, dass da jetzt einfach mal so die Browser, die ich schon installiert habe, priorisiert werden. Und dann kommen halt noch weitere runter. Aber so ist es nicht. Ich lese jetzt das mal in der Reihenfolge vor. Opera von Opera Software AS. U.com von Zusea Inc. DuckDuckGo Inc. DuckDuckGo Browser. Google LLC. Chrome. Apple. Safari. Mozilla. Firefox. Okay. Brave Software. Brave. Yandex LLC. Yandex. Und dann noch Ecosia. Mike Tigers Onion Browser. Aloha Mobile. Aloha. Und Microsoft Corporation Edge ganz unten. Also der Edge-Browser hat auf jeden Fall die Position bekommen, die er verdient. Aber ganz im Ernst.
Wir sollten fairerweise kurz dazu sagen, dass das angeblich laut Definition oder laut Anforderung gerandomized ist, die Reihenfolge. Aber ich glaube das auch nicht so ganz.
Ja, ich weiß nicht. Ihr könnt ja, falls ihr das auch gescreenshot habt, könnt ihr mal schauen, ob das bei euch die gleiche Reihenfolge war, wie auch immer. Aber da waren jetzt so Sachen dabei, von denen hatte ich tatsächlich noch nie gehört. Also ich meine, gut, Opera war ja mal in Ordnung, aber sollte man, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr nutzen. Ist eh nur so ein Chromium mit irgendeiner semiseriösen Firma dahinter. U.com, keine Ahnung, was das ist. Ist das eine Suchmaschine? Weil viele andere Sachen, die einem komisch vorkommen, hier sind ja auch Suchmaschinen. DuckDuckGo, Yandex, Ecosia. Was ist Aloha? Keine Ahnung. Brave natürlich, ich meine, gut, das gibt's halt auch, aber ich meine, ich habe so einen Browser, ich nutze momentan als iOS-Hauptbrowser einen Browser, der heißt Orion, und den konnte ich natürlich jetzt in diesem Browser aber gar nicht auswählen, das heißt, ich bin dann einmal auf Safari gegangen und jetzt bin ich wieder zurück da, wo ich vorher war. Warum nutze ich Orion? Der kann Firefox Extensions einbinden, das ist praktisch.
Das ist schön. Oh.
Ja.
Das ist interessant.
Das ist ein Browser von Kagi, dieser Bezahlsuchmaschine.
Ah, okay, da habe ich tatsächlich einen Use Case für. Das muss ich mir nachher nochmal anschauen. Kurz zwei Takte zu Opera noch. Die haben in den letzten Jahren ein sehr interessantes Marktsegment für sich erschlossen. Zum einen ist, dass sie irgendwelche Troll-Accounts auf Twitter fahren, mit denen sie recht rigoros so D-Brand-Style gegen ihre Nutzerbasis schießen, was erstaunlich gut ankommt bei dem Marktsegment. Und das andere ist, dass es da wirklich drin geht, die arbeiten so viel mit Integration tatsächlich, also von eingebauten Übersetzern per Default bis hin zu irgendwelchen Newsfeed. Also du machst das Ding auf und hast das Gefühl, du guckst gerade auf Vim oder Emacs, was da alles noch so mit drin steckt.
E-Mail und so, ne?
Alles wirklich. Und auch, aber auch so ein paar gute Sachen, wie wirklich ein Data Bandwidth Monitor, also wo du auch wirklich zeigen kannst, okay, ich möchte nur maximal so viel ziehen, weil mir sonst der Rest von meiner schmalen Internetverbindung irgendwie dann down geht. Traffic Monitor sowieso also an der Band, von der Bandbreite.
Die Opera Mini Gedächtnis Edition quasi. Barbandbreite und gib dafür uns die Daten. Juhu, what can possibly go wrong?
Ja, aber das ist ein interessantes Marktsegment, was tatsächlich noch Anklang findet.
Ja, klar, für die 1,5 Gigabyte Tarif Menschen, die den ganzen Monat surfen wollen.
auch tatsächlich viele, vieles wird im Bereich Gaming. Also gerade Leute, die irgendwie so den halben Tag in irgendwelchen Browser-Games tatsächlich verbringen, die haben Firefox-Containers vor Firefox eingebaut, damit du mit Multi-Accounts das im gleichen Browser in verschiedenen Tabs machen kannst und so weiter. Also die haben da ein sehr interessantes Segment für sich erschlossen, was aber anscheinend auch ausgeschöpft ist mittlerweile. Aber das halten sie sehr gut bei der Stange. Also ich gucke das immer von weitem sehr interessiert an, denke mir auch gut, dass ich diese Ansprüche nicht mehr habe und dann nehme ich was anderes. Aber es ist interessant, dass es das noch gibt.
Ah, ist interessant. Ich habe Opera, glaube ich, wirklich original zuletzt genutzt, als sie noch eine eigene Rendering-Engine hatten.
Ja.
Und da war immer oben rechts so ein Werbebanner eingeblendet.
Ja.
Das ist meine Erfahrung mit Opera.
Gut, also wir haben ein Browser-Ballett. Sehr schön. Haben wir das confirmed.
Ja, und es ist so sinnvoll wie alle Browser-Balletts.
Dann haben wir noch die Info, dass man jetzt anscheinend auch App-Stores beziehungsweise, dass man jetzt von Webseiten Apps runterladen kann. Das ist natürlich nicht so einfach, wie jetzt diese Definition oder diese Überschrift besagt, weil warum auch, ist ja Apple. Also es läuft ungefähr so ab. Du kannst, wenn du mit deinem App Store Connect Apple Developer Account da irgendwo für dich eine Webseite definiert hast, kannst du darüber anscheinend Pakete oder Links zu einem Paketstore ausrollen und darüber dann über die Webseite dann diesen Download anstoßen. Der kommt dann nicht von der Webseite oder von dem Server, der liegt dann immer noch in irgendeinem Store, aber darüber kannst du verlinken. Warum will man das tun? Weil du darüber nicht mehr davon eingeschränkt oder dahingehend eingeschränkt bist, wie du das Ganze bewerben kannst, im Sinne von, hier ist es günstiger, als wenn du es dir über einen App Store holst oder Apple ist scheiße, nimm doch unsere App. Das dürftest du dann darüber tun. Das klingt jetzt in der ersten Linie ja eigentlich ganz interessant, hat sich auch Apple gedacht, weil die Voraussetzung dafür ist, dass du 1 Million Downloads in den EU brauchst dafür, damit du das überhaupt anbieten darfst und noch irgendwelchen anderen Scheiß mit API-Compatibility und ja, also sie haben es wieder maximal uninteressant gemacht, aber können jetzt irgendwo wieder so ein Compliance-Häkchen setzen, von dem ich auch wieder mal der Meinung bin, dass es die Anforderung nicht erfüllt. Ja, dann haben sie aus irgendeinem Grund auch noch unterschieden, wie man jetzt App-Stores anbieten darf, ob du dann da nur eigentlich deine eigenen Apps, also dass der App-Store-Betreiber auch der Developer aller Apps sein muss, also oder ein Entwicklerstudio sein muss. Da haben sie aus irgendwelchen Gründen jetzt nochmal unterschieden. Der Gedanke kam mir noch gar nicht, weil F-Droid ist eigentlich egal, wer die App macht. Die müssen halt einmal durch die Prüfung durch und dann kommen die da rein. Und Apple meint da jetzt nochmal unterscheiden zu müssen. Da ist noch nicht ganz durch, wie das ausgeht. Es sieht wohl so aus, als wäre da so ein bisschen gebackchannelt worden bei so ein paar Definitionen, weil Apple ist bei ein paar Sachen etwas zurückgerudert von den Anforderungen her. Du musst jetzt, wenn du deinen eigenen App Store betreiben möchtest, unter egal welcher Definition, jetzt nicht mehr diese 1 Million Credit nachweisen. Du kannst das jetzt auch, und ich hab das tatsächlich mit der API nicht ganz verstanden, was sie da machen. Also sie weichen das gerade Ganze wieder ein bisschen auf, was dafür spricht, dass sie da Kontra bekommen haben, was ich gut finde. Weil, am Ende wär ich auch sehr zufrieden, wenn da irgendwas vorausfällt, was so halbwegs wenigstens nutzbar wäre. Das wäre schon schön.
Wir haben auch noch irgendwie gute Nachrichten. Und zwar hieß es zwischendurch, dass Apple Progressive Web Apps killt. Und ich dachte mir so, yuppie, ein Grund weniger, dass ich das Ticket einfach bei linuxphoneapps.org schließen kann. Ich muss das in eine PWA umbauen, because nobody cares anymore. It's dead. Apple killed it. Da, wo ich lebe jedenfalls. Aber nee, haben sie jetzt dann doch nicht gemacht. Die Ausrede war ja, wenn wir dann jetzt andere Browser-Engines zulassen, und zwar natürlich nur in der EU, das kann man halt dann nirgendwo sonst laufen lassen nach Apples Dings, was irgendwie witzig ist, wenn man überlegt, dass sich über Jahre irgendwie Autohersteller weltweit an Umweltstandard aus Kalifornien gehalten haben, was ein deutlich kleinerer Markt ist als die EU. Aber gut, ist halt nicht part of God's own country. Haben sie jetzt dann doch nicht gemacht. Also es ist dann zwar nur auf Safari-Basis, jetzt erstmal, aber PWAs gehen weiterhin in iOS 17.4, ist nicht rausgeflogen. Habe ich schon getestet.
Ich würde gerne tatsächlich nochmal diese Intention erklären wollen, die Apple da angeblich jetzt als Ausrede bringt. Die dachten sich ja wirklich mit dieser Anforderung, dass sie die Funktionalitäten, die sie bereits bereitstellen, inklusive Progressive Web Apps, dann jetzt auch mit anderen Browser-Engines so im Prinzip kompatibel halten müssen, dass die das auch können und können dürfen. Und anstatt das zu ermöglichen, hat sich Apple gesagt, ja gut, dann lassen wir PWAs jetzt so ein bisschen unter den Tisch fallen und hoffen, dass es keiner merkt. Die Idee hat soweit gut funktioniert, dass die Open Web Advocacy, an dieser Stelle möchte ich Stuart Language grüßen, der da mit drin sitzt, sehr, sehr, sehr schnell aktiv wurde und über 5000 Unterschriften gesammelt hat an EU und auch an Apple und einen Brief an Tim Cook und so weiter. Und jetzt hat es dann eine Subnote in diesem aktualisierten Blogpost im Apple Newsroom bekommen mit, ja, uns hat da Feedback gereicht, dass ihr das doch wollt, ja, dann lassen wir das drin. Also die wollten da auf einem kleinen Dienstweg PWAs killen, was erfahrungsgemäß nicht so gut ankommt. Und
der einzige Weg nicht außerhalb sagen, von App Stores. Ne? Wir machen ihn ja zu.
Genau. Komisch, competitive. Ach ja. Ja, also die haben da sehr schön gegengeschossen. Wir verlinken auch hier den OWA, Entschuldigung, nicht Outlook Web Access, sondern Open Web Advocacy Artikel. Und ich habe auch noch ein Statement von Stuart, was ich noch mit in die Shownotes mit reinmache. Also die haben da wirklich, wirklich schnell reagiert und hart gegengeschossen. Und so wie es mir übertragen wurde, dann auch tatsächlich auf dem kurzen Dienstweg der EU Bescheid gesagt, hey, guckt da bitte mal, da läuft was ganz hart an der Definition vorbei, was ihr da von denen wolltet. Macht mal was. Und die haben gemacht. Das finde ich sehr schön, weil da ist jetzt eine klare Richtung vorgegeben. Die haben auch sehr, sehr viele wichtige Unternehmen dazu mit auf dieser Liste, die das mit unterschrieben haben. Und die OWA wird da weiterhin Stachel im Fleisch dieser Apple-Umsetzung bleiben und das begrüße ich sehr. Und von Bruce Lawson gibt es tatsächlich auch noch einen guten Zusammenfassungsblogpost, der dann ein bisschen die Timeline, wie das Ganze passiert ist, abbildet. Den verlinken wir auch.
Yay.
Gut, dann kommen wir zum
Musik, Film, Game-Tipp, MFG. Ich darf gleich anfangen und die folgende Sektion, also die folgenden drei Filme werden Ihnen von Lufthansa Flight Entertainment präsentiert. Beziehungsweise vom Airbus A340-600. Und zwar Oppenheimer. Ich weiß nicht. Wenn ihr den letztes Jahr noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch trotzdem an. Ist ein guter Film, auch wenn es 3 Stunden sind. Das sind 3 Stunden gut investierte Lebenszeit, nicht nur im Flugzeug. Dann gibt's einen Film über BlackBerry. Das ist witzig. Also wenn Jim Basley wirklich so war, dann war das echt witzig bei denen. Hat das richtig Spaß gemacht. Und dann noch, wenn ihr was Lustiges gucken wollt, Bullet Train, Action. Aber also ich musste schon ein paar Mal richtig lachen. Ich bin auch ein paar Mal erschreckt, aber ich musste öfter lachen, als ich erschreckt bin.
Ergänzung für Bullet Train, der ist tatsächlich, glaube ich, seit irgendwie 1 oder 2 Wochen auch im Free-Tier auf Netflix erhältlich. Der wurde mir vorgeschlagen. Genau. Der war davor nur paid-only bei Amazon oder so.
Genau. Und mir ist gleich gegangen wie Peter. Sehr lustig. Ein bisschen viel Gore manchmal, aber definitiv zum Anschauen und einer der besseren Actionfilme der letzten paar Jahre, die ich so geschaut habe. Genau, mein Anti-Film-Tipp, bitte. Damsel auf Netflix. Ich habe ihn angeschaut und die Story ist nicht schlecht, aber man kriegt null Gefühl für, was abgeht. Also wenn man so einen emotionslosen Film schauen will, der an einem vorbeifliegt, voll super, Damsel, sehr schön, aber nee, tut es euch nicht an, erspart es euch.
Ich habe auch noch ein MFG und ich habe selten vom Timing her so daneben gelangt wie bei der letzten Folge. Ich habe dann nämlich die Band Lovejoy von dem britischen Streamer Wilbur Soot empfohlen. Und in der Woche, nachdem die Folge rauskam, kristallisierte sich so heraus, mit was dieser Mensch denn so privat treibt und wie der so auch in seinen Beziehungen und im Umgang mit seinen Mitmenschen drauf ist. Und diese Empfehlung möchte ich zurücknehmen. Das hat auch einen Trend losgelöst, gerade was diesen ganzen Streamer-Bereich betrifft und viele Leute, die sich da nochmal gemeldet haben und klargestellt haben, was da seitdem so passiert ist bei denen und die ihre Erfahrungen geteilt haben. Von daher, das ist gut, weil dem Thema muss man Aufmerksamkeit geben, aber diese Musik würde ich jetzt nicht mehr empfehlen. So, dann habe ich nochmal daneben gelangt, weil ich habe das, glaube ich, so eingeleitet, dass ich da so im Hintergrund wahrgenommen habe, dass das Streamer, ich hatte ja noch eine andere Band empfohlen, da auch so Musik machen und das bisher ignoriert habe, weil ich das so ungefähr behandle, wie wenn Barbara Schöneberger hier irgendwie ein Album rausbringt und ich feststelle, sie gibt's noch. Und das wurde mir dann sehr frauenfeindlich nachgelegt, was ich natürlich so nicht gemeint habe. Aber das Problem ist, wenn ich weiß, was ich sage und es da nicht auf die Tonspur bringe, weil ich weiß ja, was ich sagen will, dann verstehen das andere Leute nicht, die nicht ich sind. Die Begründung noch mal kurz zum Nachschieben.
Barbara Schöneberger hat vor irgendwie 6, 7 Jahren ihr erstes Album rausgebracht, auch mit dem selbstironischen Titel Jetzt singt sie auch noch. Und darauf wollte ich eigentlich anspielen. Ansonsten bewundere ich diese Frau sehr, weil selbst wenn die irgendwo ein Möbelhaus oder einen Parkplatz eröffnet, die ist in jeder Schulung für irgendwie Heralding oder irgendwie Sprechen vor einer größeren Menge Leute, die ist absolut eine Referenzimplementierung dazu und ist im Schulungsprogramm mit drin, weil die Frau macht das super. So, das nur kurz als Klarstellung.
Ein Hoch auf Barbara Schöneberger.
Absolut.
Hip hip hurra.
Dann, wie in der Folge auch schon ein paar Mal gesagt, ich habe aufgrund meiner großen Deutschlandtour ungefähr 17 Stunden Wartungsfenster gehört und bin jetzt mit dem kompletten Backlog durch und habe den auch tatsächlich, weil die haben eine Adresse, wo man einen frankierten Rückumschlag hinschicken kann, um Stickers zu erhalten. Das kann man bei uns übrigens auch, wenn man das an die Geschäftsadresse schickt. Ich habe denen mal einen Haufen von unseren Stickers geschickt und hoffe, dass ich ein paar zurückkriege. Die verteile ich dann auch an euch. Viele Grüße an Patrick und Claudia. Ja, ansonsten lief noch so im Backlog, weil ich ziehe gerade immer noch Webseiten und Server um The Blacklist weiter durch, was ich immer noch, wie ich finde, die beste Rolle von James Spader ist, die er in den 40 Jahren, in denen er das macht, bisher vorgetragen hat. Megan Bone ist auch nicht schlecht, aber James Spader überwiegt ganz eindeutig, wie ich finde, weil dieser Mensch einfach, ja, keine Ahnung. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch bitte an. Gibt es wieder kostenlos auf Netflix mit allen Staffeln. Das war zwischenzeitlich mal nur auf Amazon, aber mittlerweile gibt es das auch wieder voll auf Netflix. Und mittlerweile ist auch diese Serie komplett abgeschlossen, wenn sie nicht noch ein Prequel rausmachen. Das heißt, man kann es jetzt auch konsequent zu Ende gucken. Es sind halt irgendwie 9 Staffeln.
Do be prepared for some propaganda, though.
Also, ja, nee, das so, aber es ist sehr gutes US-Politik-Drama, Crime und Action. Das habe ich selten in dieser Kombination so hochkarätig gut besetzt gesehen. Das gefällt mir seit Jahren sehr gut und es ist auch nicht der erste Durchgang, in dem ich mir das angucke. Das ist, glaube ich, damals waren noch nicht alle Staffeln draußen, aber ich gucke das jetzt, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal. Ich finde es immer noch genial. So, damit bin ich durch. Mal gucken, ob ich diese Folge nicht gecancelt werde. Wir schauen mal. So, dann sind wir tatsächlich durch und wir machen an dieser Stelle nochmal den Feedback-Aufruf. E-Mails, Hate-Mail, alles Mögliche, was wir da so zu kriegen, bitte an domian@techniktechnik.de und dann schauen wir mal, ob das vortragbar in der nächsten Folge ist. Ich freue mich auch gerne über Hinweise, wenn jemand weiß, warum ich bei Mastodon alte DMs und irgendwelche Kommentare und Antworten nach irgendwie ein paar Wochen verliere. Ich bin der Meinung, meine Instanz ist richtig konfiguriert, aber vielleicht weiß da jemand anderes mehr. Gerne auch da Hinweis an uns, entweder über die Social-Media-Kanäle verlinkt in den Shownotes oder auch direkt bei uns im Chat unter techniktechnik.de/Chat über Matrix oder Telegram. Wir sind gut in der Zeit. Ich muss kaum was schneiden, glaube ich.
Super.
Wie sollen konnte wir noch ein paar das Dinge passieren? Ranhängen? Ich wollte sagen, machen wir noch 2 Stunden, oder? Das ich glaube, du musst zum Essen, ich muss auch weiter.
Ja, okay. Ich bin auch ganz leer.
Dann hat mich mal wieder sehr, sehr gefreut. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wir peilen mal wieder in 2 Wochen an und gucken, was es dann wirklich wird.
Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen.
So nämlich. Dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Nutzt Matrix und habt Spaß am Gerät und so.
Adios. Yeah.